Und mit dieser Melodie kündigen sich die heutigen Mediennachrichten an für diesen 5.4. Und zu Anfangs hat sich die Elisabeth einmal mit einer alternativen Websuche beschäftigt.
Mittlerweile gibt es sogar schon dieses unsägliche Verb, das auch zeigt, wie mächtig Google bereits geworden ist. Sie bekommen eine kleine Ahnung von der Macht von Google, wenn Sie beispielsweise in einer Werbeanzeige im Internet, während Sie surfen, ein paar ganz bestimmte Schuhe angezeigt bekommen, die Sie dann auch wiedererkennen. Nämlich sind das die Schuhe, nach der beispielsweise eine Freundin schon vor einiger Zeit bei Ihnen auf dem Rechner im Internet gesucht hat. Das ist mir selbst schon so passiert. Und das waren dann auch Schuhe, die meine Freundin dann auch schon mehrere Wochen regelmäßig getragen hat. Das heißt, die Suche ist auch schon eine Weile her. Google weiß viel. Und wenn einige von Ihnen und ich schon dem Gruppenzwang Facebook nicht entfliehen können oder wollen, bei Internetsuchmaschinen, da muss es doch irgendwie zu machen sein. Es muss doch eine echte Alternative zu Google geben. Nein, ich meine nicht Yahoo, Bing, Startpage oder DuckDuckGo und wie sie alle heißen. Ich meine eine ganz bestimmte Suchmaschine, die auf Ihrem Heimrechner funktionieren kann als Programm. Die Rede ist von Yassi. Es ist quasi eine Software, die als Suchmaschine funktioniert. Der Miterfinder Michael Christen erzählt Ihnen, wie es denn möglich ist, mit so vielen Datenmengen von Ihrem Heimrechner aus zu operieren, wie auch so viele Datenmengen von Ihrem Privatrechner verkraftet werden.
Das funktioniert daheim auf dem Notebook, die sind ja auch schon sehr leistungsfähig, aber diese Größenordnung, wie das die großen Portale machen, das heißt mit vielen Milliarden, das sind ja wahrscheinlich noch nicht mal hunderte Milliarden, sondern sehr viel mehr Webseiten, die die großen Portale haben, kann man das nicht zu Hause machen. Eine Methodik, wie man so ein Problem löst, ist, dass man das in einem Rechnerverbund macht und wir haben Yassi so gebaut, dass es wie eine Peer-to-Peer-Suchmaschine funktioniert, so wie man Peer-to-Peer-File-Sharing macht, wo viele Menschen gemeinsam ein Problem lösen. Lösen wir das Problem, große Datenmengen verwalten zu können für eine große Suchmaschine, sodass man dann mit seiner selbstbetriebenen Suchmaschine ein kleines Teil der gesamten großen ist, aber die gleiche Leistungsfähigkeit hat, was die Datenmenge angeht.
Die Suchmaschine Yassi funktioniert also über einen Rechnerverbund, ein Peer-to-Peer-Netz. Das Ganze ist auch dezentral organisiert. Das bedeutet auch, dass Sie, wenn Sie sich Yassi installieren, sowohl Nutzer als auch Admin sind. Michael Christen, der Miterfinder der Suchmaschine, erklärt, wie die Suchmaschine funktioniert.
Also zunächst ist es so, dass bei einer Peer-to-Peer-Suche natürlich kein zentrales Subportal im Prinzip da sein darf. Also man geht nicht im Web auf eine Webseite, obwohl man das kann. Es gibt ein Demo-Portal. Gedacht ist es aber nicht, dass man das so tut. Und die Betreiber wollen das auch selber nicht. Man hat also auf seinem eigenen Rechner das Subportal an einer Localhost-Adresse. Das ist eine Web-Adresse, die auf dem eigenen Rechner ist. Dort ist das Subportal. Da gibt man dann ein Suchwort ein. Aufgrund einer mathematischen Regel wird festgestellt, dass bestimmte andere Teilnehmer Fragmente der Ergebnismenge haben. Die werden dann aggregiert. Das heißt, sie werden so zusammengestellt, dass man daraus wieder eine homogene Ergebnisliste bekommt. Die bekommt man angezeigt, so wie man das bei anderen Suchportalen auch kennt.
Also einfach formuliert, funktioniert die Suchmaschine also nur durch eben die Vernetzung der verschiedenen Nutzer. Und dazu liefert auch jeder Nutzer der Suchmaschine auch selbst Suchergebnisse. Sie also als Nutzer haben einen lokalen Index, auf dem auch Daten gespeichert werden, die Sie selbst im Internet abrufen über Ihre lokale Kommunikationsschnittstelle von Yassi. Und diese Kommunikationsschnittstelle, die schaffen Sie selbst, nämlich indem Sie Yassi einfach installieren, indem Yassi bei Ihnen aktiv ist auf dem Rechner. Und diese besagten Daten, die da auf Ihrem Index sind, indem Sie auch diese Seiten besuchen über Yassi, diese Daten werden auch auf einigen anderen Schnittstellen gespeichert, also auch im Index einiger anderer Nutzer sind solche Daten enthalten, die Sie abgerufen haben. Natürlich nur öffentliche Daten. Sie können über Ihren Privatrechner auch auf die Suchergebnisse, die Ihnen angezeigt werden, Einfluss nehmen, aber eben natürlich nicht auf die Ergebnisse, Suchergebnisse der anderen Nutzer dieser Suchmaschine, also des privaten Indexes von anderen Nutzern. Und genau so können Sie ganz unabhängig von öffentlichen Suchmaschinen im Internet auf Internetinhalte zugreifen und das auch geradezu unabhängig. Die einzige Bedingung, die erstmal als Nachteil erscheint, die Inhalte müssen von irgendeinem YASI-Nutzer erstmal abgerufen werden. Das heißt, der Umfang der Internetinhalte, die man finden kann, ist von der Nutzerzahl selbst abhängig, von der Anzahl der Nutzer, die da stetig aber auch steigt. Also es gibt immer mehr Nutzer von YASI, wodurch dieser Nachteil auch zu vernachlässigen ist. Sonderlich schnell ist YASI leider auch nicht, weil die Trefferseiten verifiziert werden müssen, um auch Spam zu vermeiden. Es gibt noch einen anderen, nicht zu vernachlässigenden Aspekt, und das ist die Tatsache, dass Informationen auch verschwinden können. Denn wenn ich als Nutzer meinen Rechner ausschalte, auf dem ich YASI installiert habe, dann ist auch mein privater Index nicht mehr über das Netz, über das Peer-to-Peer-Netz erreichbar. Und so steht auch mein privater Index auch nicht mehr anderen Nutzern zur Verfügung. Das heißt, mein persönlicher Index geht nicht mehr in andere Suchergebnisse ein. Zwar ist dieser auch in anderen Indexes gespeichert, das heißt, das Verschwinden von Informationen ist jetzt nicht so wahnsinnig leicht, aber es wird dadurch natürlich auch noch viel wahrscheinlicher, wenn der andere und der nächste auch seinen Rechner ausmacht, auf dem eben solche Informationen gespeichert sind, dann können bestimmte Informationen auch durchaus mal aus den Indexes von YASI generell verschwinden, sodass andere Nutzer sie auch nicht mehr abrufen können.
Also wir können bei einem Netz, das nur durch die Nutzer bestimmt wird, nicht verhindern, dass Daten wieder verschwinden. Aber wir wollen auch nicht, dass es von irgendeinem Punkt aus kontrolliert wird. Die Unabhängigkeit, das ist eine der Prinzipien im YASI-Netz.
Dass YASI unabhängig ist, ist also ein wichtiger Faktor des Konzeptes und dafür gehen die Macher auch das Risiko ein, dass Daten eventuell verschwinden könnten. Aber eines ist definitiv ein großer Vorzug von YASI.
Es gehört zum Konzept, dass man nicht einen globalen Löschmechanismus hat. Es gibt sehr komfortable Löschfunktionen auf dem eigenen Rechner für den eigenen Index, aber die werden auch nur dort ausgeführt. Es ist ein unzensierbares Netz.
Die Inhalte, die die Suchmaschine YASI anzeigt, sind also in der Suchmaschine nicht zensierbar. YASI ist als Software kostenlos und YASI ist unabhängig von Suchmaschinen-Rankings. Die Suchmaschine YASI als Software kann also vielleicht eine sehr gute Alternative für Sie sein. Wollen Sie sich also unabhängig machen von Suchmaschinen-Rankings, von öffentlich zugänglichen Internet-Suchmaschinen, von Werbeanzeigen, die da auch geschaltet sind, sich nicht weiter von Yahoo, Bing und Co. abhängig machen, sich da auch nicht weiter beobachten lassen, dann informieren Sie sich am besten über Alternativen. Da gibt es ein paar ganz passable. Eine Idee kann dann eben auch sein, sich die Software YASI zuzulegen, sich mit der auseinanderzusetzen, die ist kostenlos. Mehr Infos und Erklärungen auch zu der Suchmaschine gibt es auch im Internet auf www.onic.eu, www.onic.eu, dort auch noch mehr Erklärungen und eine genauere Auseinandersetzung mit der Suchmaschine YASI.
Wir dürfen es erst heute in der Frankfurter Rundschau online lesen. Die Regierung von Bremen hat gestern beschlossen, dass ein Verbot von sexistischer und diskriminierender Werbung im öffentlichen Raum stattfinden soll. So solle der Reklamevermarkter der Stadt Bremen sich zukünftig an gewisse Werbeleitlinien halten. Somit dürften unter anderem Darstellungen von geschlechterbezogenen Vorurteilen und Verhaltensweisen nicht mehr gezeigt werden, wenn vor allen Dingen eine Personengruppe gegenüber einer anderen abgewertet wird, kann man sagen. Der Gag an der ganzen Geschichte ist, dass Bremen jedoch nicht prüfen wolle, ob diese Regel auch eingehalten werde. Behörden würden nur auf Beschwerden reagieren. Soviel also dazu. Übrigens mit Beschwerden auf sexistische Werbung und Reaktionen dahingehend, die könnt ihr mit einer neuen App sozusagen hervorrufen. Eine App zu sexistischer Werbung, die hat sich Jenny einmal angeguckt.
Sex sells. Nacktheit und besonders die weibliche Nacktheit ist dementsprechend überall in der Werbung anzutreffen. An sich nicht mal problematisch, wenn da nicht diese verflixte Doppelmoral wäre, die Frau zum Sexobjekt deklariert, sie aber auf gleichem Billboard auch an die Waschmaschine stellt, wo sie ihren hausfräulichen Pflichten nachkommt. Auch das wäre alleine nicht problematisch. Immerhin ist das Thema Wäschemachen eines, was alle Geschlechter betrifft, sofern wir uns alle der Konvention eines in der Regel im Alltag bekleideten Körpers hingeben. Was aber problematisch ist, erklärt Stevie Schmiedel, Genderforscherin und Gründerin der Organisation Pink Stings.
Es geht nicht darum, nackte Haut in der Werbung zu verbieten oder Sexualisierung per se zu verbieten. Sexualisierung muss nicht immer Diskriminierung sein. Zum Beispiel Werbung für Parfum, für Erotika, für Dessous, für Kleidung, die auf der nackten Haut getragen werden, müssen natürlich auch können auf jeden Fall an der nackten Haut auch gezeigt werden. Was aber nicht geht, ist zum Beispiel ein nackter Hintern, der aus dem Badeschaum hochschaut, weil eine Frau nach ihren Kontaktlinsen fischt und dieser Hintern eben sehr erotisch auch präsentiert wird. Das ist genau diese Zurschaustellung von Verfügbarkeit für irgendein Produkt, was auf eine Gesellschaft trifft, in der wir zu oft Frauen noch herabwürdigen, diskriminieren und in der Frauen noch zu oft an gläserne Decken stoßen. Also einer Gesellschaft, in der Frauen noch nicht wirklich respektiert werden. Stereotype, die vermieden werden sollen und Stereotype, die unsere Gesellschaft als solches zurückhalten. Wenn zum Beispiel Frauen immer wieder als Sexualobjekt dargestellt werden oder verfügbar dargestellt werden, werden Männer sehr, sehr oft immer wieder als hart, aktiv, nie weinend und sehr, sehr aggressiv dargestellt. Es geht nicht darum, um den coolen Mann, der die Motorsäge hält, sondern Sprüche daneben, die ganz klar diese Maskulinität oder diese Aktion nur Männern zuweisen. Also ob Frauen überhaupt nicht die Fähigkeit hätten, auch eine Motorsäge zu bedienen oder Männer nicht die Fähigkeit hätten, auch mal Gefühl zu zeigen.
Und langsam kotzt das echt an. Doch spätestens nach der Sommerpause soll es eine App geben, mit der ihr sexistische Werbung direkt melden könnt und eine dazugehörige Website, die darstellt, wo in Deutschland sexistische Werbung gesehen wurde und was dagegen getan wird. Gestartet wird dieses groß angelegte Monitoring im August und zwar in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Pink Stings, einer jungen Protestorganisation, die gegen Produkte, Werbe- und Medieninhalte agiert, die mit eben diesem sexistischen Content in blaue oder rosarote Welten zwängen. Pink Stings will damit auch aufzeigen, welche Werbeanzeigen nicht beseitigt wurden, trotz dem Rügen des Deutschen Werberats, der als kontrollierende Instanz dennoch keine rechtliche Unterstützung gegenüber sexistischen Werbemachern entgegenzusetzen hat. Zumindest im Moment.
Man hat uns interessiert zugehört, weil seit 40 Jahren eigentlich immer wieder Initiativen und Verbände sagen, dass etwas gegen Sexismus in der Werbung unternommen werden muss. Jetzt liegt das erste Mal durch uns eine Norm vor, eine Gesetzesnorm, die wirklich juristisch fundiert ist. Und deshalb hat sich auch das Justizministerium sehr interessiert gezeigt, davon mehr zu erfahren.
Artikel 3 des Grundgesetzes besagt unter anderem, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden darf. Dementsprechend fängt bei Pink Stings sexistische Werbung an. Dem Team geht es dabei aber nicht nur um offensichtlichen Sexismus. Pink Stings agiert auch gegen Plakate und Vorbilder, die schon Kindern klare Rollenbilder aufzwängen wollen. Was ich persönlich mir durch so eine App erhoffe, ist, dass Nutzer sich kritisch mit den sexistischen Inhalten auseinandersetzen, dass sie dabei nicht nur den Fingerzeig geben, sondern auch hinterfragen, warum an dieser Stelle womöglich auch sexualisiert wurde und ob und inwiefern das für alle Geschlechter gleichermaßen diskriminierend sein kann. Denn nur wenn man beginnt, das dahinterstehende Gedankengut in seiner Allgemeinheit zu hinterfragen und nicht per se das Werbeimage, das doch an dieser Stelle nur symptomatisch für eine gesellschaftliche Grundeinstellung steht, kann ein Umdenken einsetzen. Gescheitert wäre der Versuch meiner Meinung nach jedoch dann, wenn man den weiblichen Körper damit gänzlich von den Werbeanzeigen verbannen wollen würde, um einem sexistischen Kontext aus dem Weg zu gehen oder die Kinder weiterhin versucht, in eine stereotypische Rollenwelt zu drängen, egal ob diese dann nun rosa-rot, himmelblau oder grün-weiß gestreift ist. Im Moment können wir jedoch gespannt abwarten, was die App so bringen wird und auf das Beste hoffen.
Mäuse braucht es, weil in vielen Gebieten halt schon viel gemacht wird, in der Biobranche, aber im IT-Bereich eben noch gar nicht. Und ja, haben wir uns gedacht, mit der Maus anzufangen. Fair an unseren Mäusen ist auf jeden Fall halt schon mal die Herstellung. Wir stellen in einer Behindertenwerkstatt her in Regensburg. Also da lassen wir das Endprodukt zusammenbauen und unsere Lieferkette ist offen. Das ist unser Hauptmerkmal sozusagen, was Naga IT eigentlich auszeichnet im Gegensatz zu allen anderen Firmen. Die Betriebe haben halt auch Zertifikate, die sie uns aushändigen müssen, um für uns produzieren zu können. Und da verlassen wir uns dann natürlich auch noch auf offizielle Prüfer.
Computermäuse und andere Computertechnik sind alles andere als fair. Dabei ist die Maus kein Faden ab.
Alles ist daran unfair, weil die Mäuse im Ausland produziert werden und einfach da die Arbeitsbedingungen bekanntermaßen überhaupt nicht mit dem deutschen Standard verglichen werden können. Und ja, das ist nur die Herstellung der Mäuse auf dem normalen Markt. Das geht ja bis runter zu den Rohstoffen. Da sind wir auch noch nicht ganz angekommen. Deswegen ist unsere Maus auch noch nicht ganz fair, total fair, sondern die fairste Maus, die es überhaupt gibt. Das ist ja schon mal was.
Investoren benehmen sich im Ausland echt wie von der wilden Maus gestochen. Naga IT hingegen ist ein eingetragener Verein und keine GmbH. Das heißt, sie sind in erster Linie nicht auf Gewinnmaximierung aus.
Also unsere Maus kann nachproduziert werden von jedermann. Und das ist auch das große Ziel von Frau Jordan, dass halt die großen Firmen das Projekt sozusagen übernehmen und daran weiterarbeiten und das bei sich als Standard einführen. Und um das anbieten zu können, versucht sie natürlich die Lieferkette 100% fair übergeben zu können und daran arbeiten wir hauptsächlich. Die Lieferkette wird immer regelmäßig aktualisiert. Das kann man halt direkt bei uns immer einsehen und wenn neue Firmen dazukommen, die halt fair produzieren, wo wir halt vorher eben nicht fair produzieren konnten oder faire Teile bekommen konnten, das kann jeder einsehen.
Vielleicht gibt es bald nur noch faire Computermäuse. Ich meine, man hat ja schon Mäuse vor der Apotheke kotzen sehen, nicht wahr? Sogar was die Kompostierbarkeit angeht, sind die fairen Computermäuse fast genauso bio wie ich.
Das Gehäuse kann komplett in die Biotonne geworfen werden, ist biologisch abbaubar. Das Kabel wird gerade gemacht. Kann schon sein, dass es auch schon so ist, die Hülle vom Kabel. Und wir haben halt ein Holzscrollrad statt ein Plastikscrollrad. Und das heißt, es bleibt nur noch das Innenleben, das ist die Platine und was da so drauf ist, was halt eben nicht biologisch ist.
Kaufen kann man diese Supermäuse auf der Internetseite von Naga IT oder in einigen Weltläden. Na dann, rein in den Speck!
That was me. He did write a court story. I rewrote it.
What? Girls do not do rewrites.
Why not?
That's simply how we do things here. We have rules, protocol.
Well, those rules are dumb. If copy's good, it's good.
Young lady, you might not want to make waves, lest we have doubts about our decision to hire you.
But you just said my rewrite hit the bullseye. That was your word. Bullseye.
Man muss nicht weit blicken, um auf haarsträubende Ungleichbehandlung von Frauen zu stoßen. Trotzdem ist die Emanzipation von Frauen eigentlich eines der dominierenden Themen des 20. Jahrhunderts und sicher auch des 21. Jahrhunderts immer noch selten Thema von Filmen oder auch Serien. So ist die Amazon-Produktion Good Girls Revolt wirklich eine Ausnahme. Die Serie erzählt die wahre Geschichte über den Kampf um Gleichberechtigung, basierend auf der Vorlage der Journalistin und auch Beteiligten Lynn Pouvet. Im Jahr 1970 klagten nämlich die Mitarbeiterinnen des New Yorker Magazins Newsweek, verklagten ihre Arbeitgeber wegen Diskriminierung, weil ihnen Aufstiegschancen verwehrt wurden. Sie durften zwar recherchieren, aber die Artikel schrieben ausschließlich die Männer. Deren Namen standen in den Titelzeilen, so bekamen sie das Prestige und bis zu dreimal mehr Gehalt. In der Serie heißt das Magazin News of the Week und die Diskriminierung wird Tradition genannt. Die fiktionalisierte Version zeigt, wie den Frauen erst allmählich bewusst wird, dass sie handeln müssen, wenn auch jede ihre eigenen Vorbehalte hegt. Und sei es nur die höfliche Scheu davor, sich gegen die eigenen männlichen Kollegen zu stellen. Denn die meisten Männer bei der fiktiven News of the Week sind durchaus nicht unbedingt immer Gegner, sondern teilweise auch Freunde, Liebhaber, Förderer oder auch bewunderte Kollegen. Mit der Hilfe der Frauen schreiben sie Geschichten über die Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel oder den wilden Streik der Postangestellten in einer Zeit, in der das Wort Gleichheit, ja man kann sagen, fast noch flüsternd von den Dächern geweht wird. Auf bezeichnende Weise sind die Journalisten dennoch blind für die Ungerechtigkeiten, die ihr Leben so viel leichter und interessanter machen als das ihrer Kolleginnen. Aber auch die Frauen selbst sind vor Blindheit in Bezug auf Ungerechtigkeit nicht gefeit. Ihnen fällt zum Beispiel kaum auf, dass es nur eine einzige schwarze Kollegin bei der Daily News gibt. Jedenfalls bis eine der Protagonistinnen sich in einem sehr scharfen Ton von der schwarzen Kollegin darüber aufklären lassen muss, dass das Aufbegehren für die weißen Mädchen immer noch deutlich einfacher ist als für die schwarzen Frauen. Neben den feministischen Themen wird auch das Thema der schwarzen Bürgerrechtsbewegung somit auch aufgegriffen. So entwickelt sich zum Beispiel auch einer der zuerst konservativen Hauptdarsteller nach längerer Recherche zum Befürworter der Black Panther-Bewegung. So findet er zum Beispiel heraus, dass das FBI auch schon einmal Zahlen von Übergriffen von Afroamerikanern auf Polizisten fälscht, um rechtfertigen zu können, gegen die Black Panthers brutaler vorgehen zu können. Damit gerät er auch selbst ins Visier der New Yorker Polizei und somit auch sogar in Gefahr. Die Quoten für Good Girls Revolt in diesem Fall, also die Zahl der Abrufe, waren ganz passabel. Die Kritiken sogar fast durchweg positiv, teils sogar hymnisch. Newsweek selbst, also das Magazin, auf dessen Geschichte die ganze Story beruht, nannte sie eine der wichtigsten Serien 2016. Trotzdem wurde 5 Wochen nach dem Start auch schon das Ende für Good Girls Revolt nach nur einer Staffel beschlossen. An der Entscheidung bei Amazon, das hat die Showrunnerin Dana Calvo öffentlich gemacht, war keine einzige Frau beteiligt, so schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und Roy Price, also der Chef der Amazon Studios, habe die Serie nicht gemocht, das war einfach die Erklärung, möglicherweise aber auch gar nicht gesehen. So heißt es weiter in dem Artikel der Süddeutschen, vielleicht mochte er den Gedanken nicht, dass eine Serie über das Jahr 1970 Frauen in seinem eigenen Laden im Jahr 2017 auf naheliegende und gute Gedanken bringen könnte. Man wünscht Amazon von Herzen, dass Netflix oder wer auch immer die zweite Staffel macht, dass es der Erfolg des Jahrhunderts wird. Welche Gründe auch immer dahinter stecken mögen, eines kann ich hier als Fazit auf jeden Fall ziehen. Durch Good Girls Revolt wird einem bewusst, dass es immer wieder viele Gründe gegeben hat, den Status quo für den besten aller möglichen Zustände zu halten. Damals wie heute, denn die Schwerkraft des Bestehenden ist ja leider kein historisches Phänomen. Und so wirkt die zentrale Frage, der sich die Frauen bei News of the Week stellen müssen, top aktuell. Birgt es mehr Risiken für ein glückliches Leben, alles so zu lassen, wie es ist, oder ist es gefährlicher, Veränderungen zu erzwingen?
News of the week is the first draft of history each week. Your job is to be fast and first and good and right. That's all we ask.
It's like you guys are fighting over the lower bunk bed in jail. Who gets to make the guys who are writing the story look better?
I used to hide my eyes in the shadows, stay blind to the light of day.
I don't want to just watch the news. I want to feel a part of it.
I'm a career girl!
Woo! Young lady, could you get me a cup of coffee?
Absolutely. Black 2 sugars?
Yes.
There's great changes sweeping this country. And it is so important that you're a part of it.
Nora, friend.
Hi. Okay, you're not married yet, are you?
Don't worry about me. I'm living my dream too, just like you are.
I can't give up on this story yet.
But you're not a reporter. You're a researcher. And we had a date.
Are you waiting to this day? I'm going out to make a change.
I hope our kids look like you.
Well, before we have kids, we have to have a marriage.
I'm going out.
What the hell is this?
This piece hit the bullseye.
That was me.
Girls do not do reruns.
Why not?
We have rules, protocol.
This is ridiculous. I quit.
Senior editors, all men.
That's not fair.
You're never gonna get your name on this page. You good with that?
Mm-hmm.